Wir wollen heute weitergehen in unserer fortlaufenden Betrachtung des ersten Buches Mose. Und wir beschäftigen uns heute mit einem ganz zentralen Kapitel in der Geschichte Abrahams, nämlich mit seinem Opfergang nach Moria. 1. Mose 22, die Verse 1 bis 19. Zuerst aber Gottes Wort. 1. Mose 22, 1 bis 19. Und es geschah nach diesen Dingen, da prüfte Gott den Abraham. Und er sprach zu ihm: Abraham. Und der sagte: Hier bin ich. Und er sprach: Nimm deinen Sohn, deinen einzigen, den du lieb hast, den Isaak, und ziehe hin in das Land Moria und opfere ihn dort als Brandopfer auf einem der Berge, den ich dir nennen werde. Da machte sich Abraham früh am Morgen auf, sattelte seinen Esel und nahm seine beiden Knechte mit sich und seinen Sohn Isaak. Er spaltete Holz zum Brandopfer und machte sich auf und ging an den Ort, den Gott ihm genannt hatte. Am dritten Tag erhob Abraham seine Augen und sah den Ort von ferne. Da sagte Abraham zu seinen Knechten: Bleibt ihr mit dem Esel hier. Ich aber und der Junge wollen dorthin gehen und anbeten und zu euch zurückkehren. Und Abraham nahm das Holz zum Brandopfer und legte es auf seinen Sohn Isaak, und in seine Hand nahm er das Feuer und das Messer. Und sie gingen beide miteinander. Da sprach Isaak zu seinem Vater Abraham und sagte: Mein Vater. Und er sprach: Hier bin ich, mein Sohn. Und er sagte: Siehe, das Feuer und das Holz. Wo aber ist das Schaf zum Brandopfer? Da sagte Abraham: Gott wird sich das Schaf zum Brandopfer ersehen, mein Sohn. Und sie gingen beide miteinander. Und sie kamen an den Ort, den Gott ihm genannt hatte. Und Abraham baute dort den Altar und schichtete das Holz auf. Dann band er seinen Sohn Isaak und legte ihn auf den Altar, oben auf das Holz. Und Abraham streckte seine Hand aus und nahm das Messer, um seinen Sohn zu schlachten. Da rief ihm der Engel des Herrn vom Himmel her zu und sprach: Abraham, Abraham! Und er sagte: Hier bin ich. Und er sprach: Strecke deine Hand nicht aus nach dem Jungen und tu ihm nichts. Denn nun habe ich erkannt, dass du Gott fürchtest, da du deinen Sohn, deinen einzigen, mir nicht vorenthalten hast. Und Abraham erhob seine Augen und sah, und siehe, da war ein Widder hinten im Gestrüpp an den Hörnern festgehalten. Da ging Abraham hin, nahm den Widder und opferte ihn anstelle seines Sohnes als Brandopfer. Und Abraham gab diesem Ort den Namen: Der Herr wird ersehen, von dem man heute noch sagt: Auf dem Berg des Herrn wird ersehen. Und der Engel des Herrn rief Abraham ein zweites Mal vom Himmel her zu und sprach: Ich schwöre bei mir selbst, spricht der Herr, deshalb, weil du das getan und deinen Sohn, deinen einzigen, mir nicht vorenthalten hast, darum werde ich dich reichlich segnen und deine Nachkommen überaus zahlreich machen, wie die Sterne des Himmels und wie der Sand, der am Ufer des Meeres ist. Und deine Nachkommenschaft wird das Tor ihrer Feinde in Besitz nehmen. Und in deinem Samen werden sich segnen alle Nationen der Erde dafür, dass du meiner Stimme gehorcht hast. Dann kehrte Abraham zu seinen Knechten zurück, und sie machten sich auf und zogen miteinander nach Beersheba. Und Abraham ließ sich in Beersheba nieder. Soweit zunächst Gottes Wort. Die Verse 20 bis 24 gehören kontext- und sinngemäß zu Kapitel 23. Die werden wir am Schluss gesondert betrachten. Das Kapitel 22, das wir heute betrachten, hat in sich eine natürliche Gliederung der Geschehnisse. Und ich werde in der Predigt dieser Gliederung einfach folgen. Sie lautet: erstens die Aufgabe, zweitens die Vorbereitung, drittens die Ausführung, viertens die Belohnung. Erstens die Aufgabe. Das sind die Verse 1 und 2. Gott prüft seinen Knecht Abraham. Was bedeutet das eigentlich? Gott prüft. Ist Gott denn nicht allwissend? Hat er denn nicht schon am Anfang das Ende gesehen? Oh doch, das hat er. Wozu also prüft er dann auch? Gott braucht keine Prüfung, eben weil er allwissend ist. Also ist eine Prüfung, die Gott anordnet, nicht für den Prüfer, sondern für den Prüfling gestellt. Nicht der Prüfer, Gott, braucht eine neue Erkenntnis. Der Prüfling soll Erkenntnis gewinnen. Erkenntnis über sich selbst und über Gott und sein Wesen. In 2. Mose 16, Vers 4 spricht der Herr zu Mose: Siehe, ich will euch Brot vom Himmel regnen lassen. Dann soll das Volk hinausgehen und den Tagesbedarf täglich sammeln, damit ich es prüfe, ob es nach meinem Gesetz leben will oder nicht. Und in 5. Mose 8, Vers 2 sagt er: Und du sollst an den ganzen Weg denken, den der Herr, dein Gott, dich diese 40 Jahre in der Wüste hat wandern lassen, um dich zu demütigen, um dich zu prüfen und um zu erkennen, was in deinem Herzen ist, ob du seine Gebote halten würdest oder nicht. Gott braucht diese Prüfung nicht. Er kennt das Volk. Er weiß, was in dem Menschen ist. Er fordert quasi eine freiwillige Bestätigung des Menschen. Und hier sollen die Israeliten einmal mehr erkennen, wie Gott ist und wie gut und richtig es ist, wenn sich ihr Herz zu ihm stellt. Dies ist also der eigentliche Zweck einer jeden Prüfung Gottes. Mose stellt ihn in 5. Mose 13, Vers 4 den Israeliten vor. Da heißt es: Der Herr, euer Gott, prüft euch, um zu erkennen, ob ihr dem Herrn, euren Gott, mit eurem ganzen Herzen und mit eurer ganzen Seele liebt. Kommen wir zu dem Kern des Kapitels, das wir heute betrachten wollen. Es geht um Abraham, um Isaak, um Moriah, um ein Brandopfer und natürlich an allererster Stelle um Gott. Einige von euch haben mit Sicherheit schon einmal ein sogenanntes Déjà-vu erlebt. Déjà-vu ist französisch und heißt wörtlich schon gesehen. Man erlebt etwas und hat sofort den Eindruck, etwas Ähnliches oder sogar dasselbe habe ich doch schon einmal erlebt. Oder hier an diesem Punkt bin ich doch schon einmal gewesen. Abraham hatte in seinem langen Leben gleich mehrere Déjà-vus. Ich erinnere da an sein Versagen, einmal in Ägypten und dann später bei Abimelech. Und auch hier gibt es wieder ein Déjà-vu für Abraham. Wie hatte doch Gott einst zu ihm gesagt, in 1. Mose 12, Vers 1, als er noch Abraham hieß und in Ur lebte: Geh aus deinem Land und aus deiner Verwandtschaft und aus dem Haus deines Vaters in das Land, das ich dir zeigen werde. Schon das war damals, mehr als 30 Jahre zuvor, ein unerhörtes Wagnis, das nur mit Gott zu bewältigen war. Denn eine derartige Veränderung war zu jener Zeit nicht nur Existenz, sondern auch lebensbedrohlich. Wir haben in mehreren Predigten schon über die Gefahren und Ereignisse dieses Unterfangens gehört. Damals war Abraham Gott nicht besonders gehorsam, denn er schleppte sein Vaterhaus und seine Verwandtschaft mit. Und er ging auch nicht sofort in das Land, das Gott ihm gezeigt hatte. Nach Kanaan kam er erst, nachdem sein Vater gestorben war. Und seine Verwandtschaft führte er immer noch mit sich. Wir haben darüber gesprochen. Und nun erneut ein solcher Leben und Existenz verändernder Auftrag. Nimm deinen Sohn, deinen einzigen, den du lieb hast, den Isaak, und ziehe hin in das Land Moria und opfere ihn dort als Brandopfer auf einem der Berge, den ich dir nennen werde. Aber Moment mal. Nimm deinen Sohn, deinen einzigen, den du lieb hast, den Isaak. Hat denn Abraham nicht zwei Söhne? Hat er denn den Ismael nicht lieb? Oh doch, das hat er. Aber in Ismael ist Abraham nichts verheißen. Die einzige Verheißung für Ismael erhielt seine Mutter Hagar. In Isaak aber sind alle Verheißungen Abrahams begründet. Isaak ist der Träger dieser Verheißungen, er ist seine Zukunftshoffnung. Isaak wurde dem Abraham zu einer unmöglichen Zeit und unter unmöglichen Umständen geboren. Er ist eine direkte Offenbarung Gottes. Er war die Erfüllung eines Versprechens, das Gott Abraham und Sarah gab. Und nun soll Abraham mit diesem Gottesgeschenk in ein fernes Land reisen und den Knaben dort Gott als Brandopfer darbringen? Ja, will denn Gott sein Geschenk zurückhaben? Oh nein, das würde ganz und gar dem Wesen Gottes widersprechen. Gott will mit diesem Auftrag vielmehr Abraham die Möglichkeit geben, mehr über das Wesen Gottes zu erfahren. Er stellt Abraham vor die Entscheidung: Gehorche ich Gott oder gehorche ich meinem Herzen? Mit dieser Aufgabe erledigt Gott drei Punkte mit einem einzigen Haken. Er vermittelt Abraham Erkenntnis über seine Stellung vor Gott. Er gibt ihm eine weitere Lektion über die Souveränität Gottes. Und er schenkt ihm eine Glaubenserfahrung. Das wird Abraham aber, wie wir alle in solcher Lage, erst hernach wissen und erkennen. Jetzt aber steht Abraham erst einmal vor der Entscheidung. Es ist beinahe wie damals in Ur. Da hieß der Auftrag: Bereite dich auf eine schmerzhafte Trennung vor und zieh in ein fernes Land, das ich dir zeigen werde. Ein erschreckendes Déjà-vu. Er sprach zu ihm: Abraham. Und er sagte: Hier bin ich. Das Leben Abrahams hatte seit dem Tag seiner Berufung durch den Herrn einen außergewöhnlich reichen Inhalt bekommen. Abrahams Leben war unvergleichlich reicher als das seiner Väter und Zeitgenossen geworden. Das Geheimnis dieses Reichtums liegt im Reden Gottes. Gott sprach und trotz gelegentlichen Versagens wurde in Abraham doch immer wieder neu der Glaube geweckt. Der Glaube, der Gottes Reden zum Inhalt seiner Hingabe und seines Gehorsams machte. Gottes Reden und Abrahams Glaubensgehorsam hätten gemeinsam zu den vielen Begebenheiten geführt, die Abrahams Leben so reich gemacht haben. Das abermalige Reden Gottes kam für Abraham nicht unerwartet. Sein Umgang mit Gott während der vergangenen Jahrzehnte hatte ihn für so ein wiederholtes Reden erzogen. Ohne also den Inhalt des erneuten Gottesrufes zu kennen, antwortete er: Hier bin ich. Es war nicht knechtische Furcht, dass der Glaube Abrahams diese Sprache fand, sondern seine vertrauensvolle Hingabe. In dem einen Wort, hier bin ich, lag schon immer der tatbereite Glaube, dessen letzte Autorität Gott selbst ist. Daran knüpft nun der Bericht über die Opferung Isaaks an. Jetzt wurde wieder alles Bisherige, all das mit so viel Glaubenshingabe verbundene Geschehen in Frage gestellt. Alle Zukunftshoffnungen waren an ein erst unlängst entwöhntes Kind gebunden. Dieses Kind war der vom Glauben empfangene Isaak. Über Ismael haben wir bereits gesprochen. Er kommt als Zukunftshoffnung nicht in Frage. Nachdem nun der verheißene und lang ersehnte Erbe in Isaak endlich da war, sollte man doch erwarten, dass sich nach göttlicher Verheißung nun alles normal und ohne Erschütterungen entwickeln würde. Glaubenswege sind jedoch innerhalb der Geschichte nie so geradlinig und ordnungsgemäß, wie wir es gerne erwarten. Bald sind es die Menschen und die Verhältnisse in der Welt, bald sind es die Träger des Glaubens selbst, die Gott veranlassen, in seiner ganzen Souveränität und Gnade ganz neu mit seinem Wort und seiner Führung einzugreifen. Er muss ihnen dann neu die von ihm bestimmte und gewollte Richtung geben. Deshalb folgt jetzt von Gottes Seite her ein Auftrag. Der ist eine so unfassbare Zumutung, an der Abrahams Glaube leicht hätte zerbrechen können. Der Auftrag lautete: Nimm deinen Sohn, deinen einzigen, den du lieb hast, den Isaak, und ziehe hin in das Land Moria und opfere ihn dort als Brandopfer auf einem der Berge, den ich dir nennen werde. Hier steht jetzt Offenbarung gegen Offenbarung. Alles, was Gott bisher mit Abraham erreicht hatte, alles, worauf sich Abrahams Hoffnungen stützten, schien jetzt umgeworfen zu werden. Wort Gottes stand gegen Wort Gottes. Eine Offenbarung hob die andere auf. Das musste und muss auch heute noch eine auf Gottes Offenbarungswort eingestellte Seele in die allertiefsten innerlichen Konflikte führen. Vor den Glaubensblicken Abrahams lag eine Nacht, wie sie dunkler nicht sein könnte. Der empfangene und einzige Isaak sollte geopfert werden. Abraham sah sich trotz aller Verheißungen, die er empfangen hatte, wieder allein stehen, so wie er allein war, als er sich in Ur, in Chaldäa oder in Haran von Gott berufen sah. Damals, am Anfang seines Glaubenslebens, hatte Gott zu ihm gesprochen. Lech lecha, geh für dich allein. Am nahenden Ende seines Lebens sprach er es wieder zu ihm. Wie unverständlich und voller Konflikte und Rätsel kann ein auf Gott eingestelltes Leben werden, das zwischen diesem Anfang und diesem Ende liegt. Aber Offenbarung hebt Offenbarung niemals auf. Auch wenn es zunächst den Anschein hat, auch wenn der Glaube zunächst keine Lösung sieht, sie folgt doch umso herrlicher und umso überwältigender, je unlösbarer die Situation zu sein scheint. Wir werden das noch sehen. Zweitens, die Vorbereitung. Die Verse 3 bis 8. Diesmal gibt es kein Zögern, kein Verziehen. Nach all den bisherigen einschneidenden Erlebnissen mit Gott ist Abraham gehorsam. Kein Wort über Nachfragen, Enttäuschung, Bitterkeit. Kein Versuch, mit Gott zu handeln, wie vor der Zerstörung Sodoms. Abraham nimmt den Auftrag Gottes mit großem Ernst an. Erst unlängst hatte er Gott als den El Olam erkannt, als den Ewigen. In der ganzen Art und Weise, wie der Philisterfürst Abimelech einen Bundesschluss mit ihm gesucht hatte, war ihm eine Offenbarung zuteil geworden. Der Gott, der ihn einst berufen hatte, der ihn bisher so sichtbar gesegnet hatte, der ihn bisher so stark geleitet hatte, war auch der Gott der kommenden Zeitalter. Dass das Opfer für Abraham nur eine Prüfung sein sollte, wusste dieser zunächst nicht. Für ihn bedeutete es die Abgabe der höchsten Gnade, Hingabe an Gott für einen Zweck, der ihm noch verhüllt war. Die schweren Konflikte und inneren Spannungen konnte nur die Gewissheit zur Ruhe bringen, dass der ewige Gott ihm den Geopferten auch aus den Toten zurückbringen könne. Daher spricht Abraham auch nicht von dem, was in seiner Seele vorging. Früh am Morgen macht er sich auf den Weg, um die Morgenkühle des werdenden Tages zu nutzen. Am Abend wird er Maon und Karmel erreichen und er hat für alle Eventualitäten vorgesorgt. Holz und Feuer nimmt er mit. Am zweiten Tag wird er bis zum Abend, bis nach Tekoa, vielleicht sogar bis nach Bethlehem es geschafft haben. Am dritten Tag, vermutlich um die Mittagszeit, sieht er den Berg vor sich, zu dem er auf Gottes Geheiß gehen soll. Es ist der Berg Moria und wir wissen heute, dieser Berg Moria, das ist der Hügel Golgatha. Das gilt übrigens auch heute noch. Wer zu Fuß von Beersheba nach Jerusalem geht, der braucht 2,5 Tage. Und er berührt auf seinem Weg bekannte Stätten des Alten Testamentes wie Lachish, Hebron, Tekoa und Bethlehem. Diese 3-Tages-Reise von Abraham, Isaak und seinen beiden Knechten hat auch einen weiteren symbolischen Bezug. Unser Herr Jesus wurde ins Grab gelegt, war im Totenreich und ist am dritten Tage wieder auferstanden. Im Bild der Symbolsprache war auch Isaak bereits beim Beginn seiner Reise tot und begraben. Denn was hätte man von einem Brandopfer anderes erwarten können? Am dritten Tag aber wurde er von Gott wieder auferweckt, der sich sein Schaf zum Brandopfer selbst ersah. Und das stellvertretende Opfer für den Menschen Isaak gnädig annahm. Als er das Ziel der Reise in der Ferne sah, sagte Abraham zu seinen Knechten, bleibt ihr mit dem Esel hier. Ich aber und der Junge wollen dorthin gehen und anbeten und zu euch zurückkehren. Und Abraham nahm das Holz zum Brandopfer und legte es auf seinen Sohn Isaak und in seine Hand nahm er das Feuer und das Messer und sie gingen beide miteinander. Es gibt Kämpfe der Seele, die kann der Glaube in ihrer ganzen Schwere nur allein auskosten und bewältigen. Jedes Sprechen darüber würde die an sich fast unerträgliche Last nur noch vergrößern. Wenn der Glaube auch sprechen wollte, so fände er doch kein Verständnis für den Moria-Weg. Abraham will bei seinem Vorhaben keine Störung, keine Ablenkung. Er will am Ort des Geschehens angekommen mit Gott alleine sein. Deshalb lässt er die Knechte zurück. Wir erfahren nichts darüber, ob sie seinen Glauben teilten. Weder Sarah noch die begleitenden Knechte konnten Verständnis für den Auftrag haben, der auf Abrahams Seele brannte. Keiner von ihnen hatte Gottes zweites Lächelchen an Abraham gehört. So konnten sie auch nicht seinen Opfergang wählen. Morias Wege sind einsame Wege. Als der eine seinen Opfergang, seinen Moria-Weg ging, der in seiner Person der Opfernde und das Opfer zugleich war, unser Herr Jesus, da verließen ihn auch seine treuesten Jünger. Am Fuß des Berges Moria scheiden sich die Wege. Auf dem einen geht der Opfernde, hinter ihm ein höherer Auftrag. Auf dem anderen wandeln die Knechte, die nur mitfolgen. Nach Moria selbst kann der Glaube mit seinem Opfer nur alleine gehen. Nur ein Mensch, in dem der Ruf der Offenbarung, dass siehe, hier bin ich, geweckt ist, kann auch im schwersten Schritt des Glaubens im Opfer die Anbetung finden. denn wir wollen uns dort nur bücken, beugen, anbeten, hatte Abraham den Knechten gesagt. Damit hatte er ausgesprochen, was er in diesem Opfer sah. Der Opfernde sieht sich mit seinem Opfer als eine Einheit an. Denn er opfert nicht eigentlich das Opfer, sondern sich. Sein Leben, seine Kraft, sein Auge, seine Brust, seine Hand, seinen Fuß, sein ganzes lebendiges Wesen legt er im Opfer auf Gottes Altar. Sich selbst wirft er ganz vor Gott hin als ein Opfer. Abraham lässt seinen Sohn Isaak selbst das Holz zum Brandopfer tragen, hin nach Moria. Auch der Herr Jesus trug das Fluchholz, das furchtbare Kreuz, selbst nach Golgatha. Da sprach Isaak zu seinem Vater Abraham und sagte, mein Vater, und er sprach, hier bin ich, mein Sohn. Und er sagte, siehe das Feuer und das Holz, wo aber ist das Schaf zum Brandopfer? Da sagte Abraham, Gott wird sich das Schaf zum Brandopfer ersehen, mein Sohn. Und sie gingen beide miteinander. Abraham fühlt, dass ihn auf dem Berg so oder so die höchste Offenbarung zuteil werden wird. Und so will er mit seinem Opfer und mit Gott ganz alleine sein. Opferwege des Glaubens lösen sich dem Opfernden immer nur insoweit, wie er sie geht und wie ihm von Gott eine letzte Lösung gegeben wird. Drittens die Ausführung. Abraham konnte wohl Isaak auch zunächst keine Antwort geben, wie Gott die Frage nach dem Opferlamm wohl lösen werde. Aber im Glaubensgehorsam baute er aus umliegenden Steinen den Altar, band er Isaak und legte ihn oben auf das Holz. Die göttliche Lösung der Frage nach dem Opferlamm erlebte er erst während seines Handelns. Da rief ihm der Engel des Herrn vom Himmel her zu und sprach, Abraham, Abraham. Und er sagte, hier bin ich. Und er sprach, strecke deine Hand nicht aus nach dem Jungen und tu ihm nichts. Denn nun habe ich erkannt, dass du Gott fürchtest, da du deinen Sohn, deinen einzigen, mir nicht vorenthalten hast. Das war eine Lösung der Spannungen und Konflikte, wie nur Gott sie geben kann. Er hob die Gegensätze mit einem Wort auf, die sich innerhalb der Offenbarung aufgetan hatten. Nun begriff auch Abraham, dass es von Gottes Seite nur eine Prüfung, von seiner Seite jedoch eine erlebte Hingabe gewesen war. Die hatte Gott erreichen wollen, diese erlebte Hingabe. Gott verlangte nicht ein Menschenopfer, nicht Isaak als Blutopfer. So eine Prüfung würde Gott niemals zugelassen haben, wenn er nicht gewusst hätte, Abraham wird meinem Wort unbedingt gehorchen. Hier bin ich, hatte er gesagt, als er den Auftrag erhielt. Hier bin ich, sagte er, als durch einen zweiten Auftrag der erste aufgehoben wurde. Was für ein Unheil wäre geschehen, wenn Abraham nicht in einer solchen Glaubenshingabe an die göttliche Offenbarung gestanden hätte. Und das sogar da, wo eine zweite Offenbarung die erste aufheben musste. Als reifste Frucht im Glaubensleben Abrahams wollte Gott nicht etwa das Blut Isaaks. Er wollte Abrahams Gehorsam gegenüber seinem Wort. Dem ersten Menschen, Adam, ging die Gemeinschaft mit Gott verloren, weil er dem Wort seines Schöpfers ungehorsam war. Jesus als der zweite Adam fand seine Gemeinschaft mit dem Vater allein im vollendeten Gehorsam gegenüber dem Willen des Vaters. Deshalb ist jedes freiwillige Eingehen eines Menschen auf den Willen Gottes seine Rückkehr in die Gemeinschaft mit Gott, als seinem Schöpfer und seinem Vater. Auf dieser Linie liegt die Erlösung, zu der wir Menschen des Glaubens durch Jesus begnadet werden sollen. Erst als Abraham den sichtbaren Nachweis erbrachte, dass sein Glaube auch das Letzte und Teuerste, Gott als Ausdruck der Huldigung und der Anbetung darzubringen, imstande war, da sorgte Gott selbst für das eigentliche Opferlamm. Und Abraham erhob seine Augen und sah, und siehe, da war ein Widder hinten im Gestrüpp an seinen Hörnern festgehalten. Da ging Abraham hin, nahm den Widder und opferte ihn anstelle seines Sohnes als Brandopfer. Isaak aber empfing er wieder, und zwar als eine Gabe, die er künftig nicht mehr selbst besaß, weil sie für immer Gott geopfert war. Auch das Volk Israel wird nicht eher zur Ruhe kommen, bis Gott dieses Ziel auch mit dem ganzen Volk erreicht haben wird. Die Hingabe des Höchsten und Letzten stand am Ende der Glaubenswege Abrahams. Sie steht auch am Ende der Geschichte Israels. Erst wer Abraham verstanden hat, versteht auch Gottes Absichten mit diesem Volk. Wohl irrt dieses Volk heute, was unsere Liebe zu ihm aber nicht schmälern darf. Aber was wird sein, wenn Gott wieder mit seinem Volk beginnt und es so erlöst, dass es auch den Weg nach Moria geht, dass es in der Opferung seiner letzten und höchsten Gaben einen Ausdruck der Anbetung sieht? So steht die Opferung Isaaks am Ende der Geschichte Abrahams und wirft ihr prophetisches Licht über die dunklen Jahrtausende des jüdischen Volkes. Und sie lässt am Ende seiner Geschichte jenen Tag sichtbar werden, an dem das ganze Volk Israel sich selbst Gott als ein Ganzopfer darbringen wird. Denn wozu die Völker erlöst werden sollen, dazu muss Israel als Erstgeborener der Völker und als Erstberufener Gottes zuvor selbst erlöst worden sein. Die Offenbarung sagt in Offenbarung 21, in den Versen 24 und folgende: Und die Nationen werden in ihrem Licht wandeln, und die Könige der Erde bringen ihre Herrlichkeit zu ihr. Und ihre Tore werden bei Tag nicht geschlossen werden, denn Nacht wird dort nicht sein. Und man wird die Herrlichkeit und die Ehre der Nationen zu ihr bringen. Und alles Gemeine wird nicht in sie hineinkommen, noch derjenige, der Gräuel und Lüge tut, sondern nur die, welche geschrieben sind im Buch des Lebens des Lammes. Was wird das für eine Finanzverwaltung der Völker sein, wenn ihre Schätze und Kostbarkeiten nicht mehr dem Moloch ihrer Machtgelüste und dem Wahn ihrer Selbstvergötterung geopfert werden? Stattdessen werden sie in ihrer Hand auch zu einem Opfer, in dem sich ihre Anbetung und Hingabe an Gott ausdrückt. Die Gemeinde Jesu hat die Opferung Isaaks von Anfang an als ein Vorbild auf das größte aller Opfer gesehen, das Jesus als das Opferlamm schlechthin Gott dargebracht hat. Über seinem Kommen, seinem Dienen und Leiden stand das Wort Abrahams: Siehe, hier bin ich. Und als er erkannt wurde, wies Johannes der Täufer an den Ufern des Jordan mit den Worten auf ihn hin: Siehe, das ist Gottes Lamm. In seinem Leben war alles Hingabe an den Vater, alles Dienst unter den Brüdern, alles Leiden für die Welt. Ohne jedes sichtliche Eingreifen in den Verlauf der Geschichte schuf er doch ein völlig neues unter der Sonne. Er legte den Anfang zu einem Reich nicht von dieser Welt. Auch Nebukadnezar, Xerxes, Alexander der Große und noch viele andere schufen Weltreiche. Aber die Wirkung dieser Größen der Weltgeschichte verlief horizontal. Die Wirkung des Heilands während seines irdischen Lebens verlief vertikal. Bei Jesus handelt es sich um eine völlig neue Stellung gegenüber allem Geschehen. Er kam von Gott aus zum Menschen und führte daher den Menschen wieder zurück zu Gott. Er sprach vom Vater, daher sahen auch die Menschen in Gott einen Vater, und zwar voller Gnade und Wahrheit. Um diese prophetische Heilandsmission ganz zu erfüllen, musste er leiden und sterben, um der Welt die frohe Botschaft der Erlösung zu bringen. Die Welt, die ihn kreuzigte, verließ er mit den Worten: Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Zum Propheten wurde Jesus durch sein Wort. Zum Priester wurde er durch sein Leiden. Zum Heiland der Welt wurde er durch seine Auferstehung. Gehen wir weiter in unserem Text. Wir sind ja immer noch bei der Ausführung der Aufgabe. Und Abraham gab diesem Ort den Namen: Der Herr wird ersehen, von dem man heute noch sagt: Auf dem Berg des Herrn wird ersehen. In diesem neuen Gottesnamen drückte Abraham die ganze Tiefe und Fülle des eben Erlebten aus. Er hatte einen neuen Wesenszug in der Majestät seines Gottes entdeckt. Auf Jahwes Berg wird man geschaut. Auf diesem Berg wird er sehen. Keine Tiefen unseres Seelenlebens, keine Beweggründe unserer Handlungen, keine Äußerungen unserer Liebe und Hingabe bleiben vor dem Auge des Allmächtigen verborgen. Wer sich auf Moria mit seinem Opfer meldet, wer da bereit ist, das Teuerste seiner Seele als Opfer Gott zu bringen, der sieht sich förderhin in seinem Leben von Gott verstanden wie nie zuvor. Wie die Welt das Opfer künftig auch beurteilen mag. Und wir wissen, wie negativ diese Bibelstelle bei den nichtgläubigen Menschen aufgenommen wird. Wer da bereit ist, welche Sprache selbst im Jüngerkreis über so ein Nardenopfer einer Marienseele geführt wird. Man ist von Gott geschaut worden. Wir würden heute sagen, man ist durchschaut worden. Der Glaube steht mit seiner Handlung im Frieden des göttlichen Urteils. Man zittert nicht mehr vor Gott wegen zurückgehaltener, geheim gebliebener Lebensgebiete. Denn man hat nichts mehr zu verbergen und vor seinem Auge kann man auch nichts verbergen. Wer sich in seiner teuersten Gabe selbst geopfert hat, dem ist es wertvoller, dass Gott sie besitzt, als dass er bestimmte Gaben von Gott besitzt. Von Christus ergriffen, sucht er Christus selbst zu ergreifen, weil ihm künftig keine Gabe die Person Christi ersetzen kann. Die Gaben schwinden, ohne ihren Wert und ihre Bedeutung für die Welt zu verlieren. Gott selbst aber wird größer und größer in der ganzen Majestät seiner sich offenbarenden Persönlichkeit. Viertens, die Belohnung, Verse 15 bis 19. Und der Engel des Herrn rief Abraham ein zweites Mal vom Himmel her zu und sprach: Ich schwöre bei mir selbst, spricht der Herr, deshalb, weil du das getan und deinen Sohn, deinen einzigen, mir nicht vorenthalten hast, darum werde ich dich reichlich segnen und deine Nachkommen überaus zahlreich machen, wie die Sterne des Himmels und wie der Sand, der am Ufer des Meeres ist. Und deine Nachkommenschaft wird das Tor ihrer Feinde in Besitz nehmen und in deinem Samen werden sich segnen alle Nationen der Erde. Dafür, dass du meiner Stimme gehorcht hast. Dann kehrte Abraham zu seinen Knechten zurück und sie machten sich auf und zogen miteinander nach Beerscheba. Und Abraham ließ sich in Beerscheba nieder. Nach den geschilderten Ereignissen auf dem Berg Moria setzte die Reaktion ein. Abraham war abgespannt. All die Freude, die er bei Isaaks Rettung verspürt hatte, verschwand. Und erschöpft sank er nieder. Er war jetzt zu müde, um dankbar zu sein. Er fragte sich wohl, ob Gott je mit ihm gesprochen hatte. War es ein Traum gewesen? Ein Albtraum? armer Abraham. Wie so viele Gläubige glitt er nach der Anstrengung ab in den Sumpf der Mutlosigkeit. Das war der Moment, den der Engel des Herrn auswählt. Er erklärte ihm, dass der Herr ihm nicht nur versprochen hatte, ihn zu segnen, er hatte es sogar geschworen. Ich schwöre bei mir selbst, sprach der Herr. So haben wir es im Vers 16 gelesen. Was er damit meinte, findet seine Erklärung in Hebräer 6, Vers 13. Da heißt es, denn als Gott dem Abraham die Verheißung gab, schwor er bei sich selbst. Warum? Weil er bei keinem Größeren schwören konnte. Wenn Menschen einen Eid schwören, dann berufen sie sich auf jemanden, der größer ist als sie selbst. Sozusagen als Garantie für ihre Aufrichtigkeit. Da es niemanden gibt, der größer ist als Gott, schwor er bei sich selbst. Er sicherte sein Segensversprechen durch seinen eigenen Charakter ab. Gott musste natürlich keinen Eid schwören. Seine Versprechen gelten ohne dies. Er tat es, um Abrahams Bedürfnis zu entsprechen. So handelte er auch, als er unserer Not zuvorgekommen ist. Deshalb heißt es in Hebräer 6, in den Versen 18 und 19, damit wir durch zwei unveränderliche Dinge, bei denen Gott doch unmöglich lügen kann, einen starken Trost hätten, die wir unsere Zuflucht dazu genommen haben, die vorhandene Hoffnung zu ergreifen. Diese haben wir als einen sicheren und festen Anker der Seele, der in das Innere des Vorhangs hineinreicht. Gottes Versprechen und Gottes Eid, diese Dinge sind unveränderlich. Wird dein Glaube schwach? Treibt deine Seele auf unruhiges Wasser zu? Nun, hier hast du einen Anker mit doppeltem Tau. Das Versprechen Gottes und seinen Eid, es zu erfüllen. Was auch immer er dir versprochen hat, er wird es tun. Sein Charakter bürgt dafür. Abraham und Isaak stiegen wieder hinab zum Lager im Tal, wo sie die Knechte zurückgelassen hatten. Dort packten sie ihre Ausrüstung zusammen und machten sich auf den Weg nach Hause, nach Beersheba. Die Heimreise ging schneller als die Hinreise, denn sie hatten jetzt weniger Gepäck bei sich. Außerdem waren sie fröhlicher. Die Knechte wussten nicht, was der Grund für die Veränderung war. Abrahams zuvor trübe Stimmung hatte sich offensichtlich in strahlende Freude verwandelt. Ihr Zuhause lag in Beersheba. Das war kein besonderer Ort, aber für Abraham verbanden sich damit heilige Erinnerungen. Dort hatte er mit dem Philisterkönig Abimelech einen Bund geschlossen und eidlich bekräftigt. Er gab dem Ort den neuen Namen Beersheba, Brunnen der Sieben oder im übertragenen Schwurbrunnen. Kommen wir zu einem Punkt 5, zu einem Anhang. Das sind die Verse 20 bis 24 in diesem Kapitel. Da heißt es, und es geschah nach diesen Dingen, da wurde dem Abraham berichtet, siehe, Milka, auch sie hat deinem Bruder Nahor Söhne geboren, Uz, seinen Erstgeborenen und dessen Bruder Buz und Kemuel, den Vater Arams, und Keset und Haso und Pildasch und Jitlaf und Betuel. Betuel aber zeugte Rebekka, diese acht gebar Milka dem Nahor, Abrahams Bruder. Und seine Nebenfrau namens Rehuma, auch sie gebar, nämlich Tebach und Gaham und Tahash und Maacha. Während Abraham langsam der Straße nach Beersheba folgte, dachte er an einen besseren Eid als an den, den er und Abimelech abgelegt hatten. Er erinnerte sich an den Eid, den Gott geleistet hatte. Abraham wusste, dass er alt werden und sterben würde, aber er wusste auch, dass seine Nachkommen das Land besitzen würden. Gott hatte sich verpflichtet, das zu tun. Das veranlasste Abraham, an seine Verwandten zu denken, die er zurückgelassen hatte, als Gott ihn nach Kanaan berief. Höchstwahrscheinlich sandte er nach seiner Ankunft daheim einen Boten aus, um Näheres zu erfahren. Er war mit seinen Gedanken jedem anderen in Beersheba 2, 3 Schritte voraus. Er dachte an eine Frau für Isaak, durch den Gottes Verheißungen erfüllt werden mussten. Deshalb suchte er nach seinen alten Verwandten und er fand sie. Nach so vielen Jahren der Abwesenheit aus seiner alten Heimat war er wahrscheinlich erstaunt über die Namen, die sein Bruder seinen Kindern gegeben hatte. Zum Beispiel Uz, Buz und Pildasch. Uz bedeutet Standhaftigkeit, Buz heißt Verachtung und Pildasch bedeutet Feuerflamme. Unseren Ohren klingen sie fremd. Aber der Zweck dieser Liste wird 2 Kapitel weiter im 24. Kapitel des 1. Buches Mose sehr deutlich. Da wird nämlich berichtet, wie Abraham eine Braut für Isaak fand. Sie hieß Rebekka und war die Tochter Betuels, eines Neffen Abrahams. Gott, der sich verpflichtet hatte, Abraham und seine Nachkommen zu segnen, hatte also auch an Abrahams weitere Familie gedacht. Ziehen wir ein Fazit. Was wollen wir aus der heutigen Predigt mitnehmen in unseren Alltag? Beim ersten Gliederungsteil sahen wir, Offenbarung hebt Offenbarung niemals auf. Wenn es auch zunächst den Anschein erweckt, wenn auch der Glaube zunächst keine Lösung findet, von Gott her kommt sie doch. Und zwar umso herrlicher, umso überwältigender, je unlösbarer uns die Situation erscheint. Auch für Abraham kam die Lösung. Wenn auch erst am Ende des schweren Opferweges. Der Glaube musste auch diesen Weg gehen, ohne zu sehen, wo er enden würde. Und ohne zu wissen, wie Gott die Prüfung auflösen würde. Erst als er den Weg ging, wurde Abraham schließlich erhellt und der Weg endete für ihn in Herrlichkeit. Erst mussten in weitaus späteren Zeiten die Priester im Glauben mit der Bundeslade in den Jordan treten, bevor die Fluten stehen blieben und Israel trockenen Weges in sein Erbe einziehen konnte. Nicht etwa, was der Glaube sieht, vielmehr das Wort, das ihn inspiriert, ist das Geheimnis seiner Kraft. Daher kann der Glaube handeln, ohne zu sehen. Daher erlebt er Gottes Herrlichkeit, indem er handelt. Denn es ist die Kraft Gottes, die durch ihn handelt. Der Glaube weiß aber nie vorher, wann und wie diese Herrlichkeit Gottes zum Durchbruch kommen wird. Das Einzige, das ihn trägt und ihm die Kraft zum Handeln gibt, ist Gottes Auftrag. Lechlecha, das heißt, gehe für dich allein ins Land Moria und bringe dich dort hinauf für ein Ganzopfer. Nur 2-mal finden wir dieses bedeutsame Lechlecha in Abrahams Leben. Das erste Mal bedeutete es die Scheidung von seinen Eltern, das letzte Mal die von seinem Sohn. Dort die Loslösung von der Vergangenheit, hier die Loslösung von der Zukunft. Ganz sicher war es Abraham einst schwer gefallen, das Vaterland mit seiner reichen Vergangenheit, die Freundschaft mit all ihren Beziehungen, das Vaterhaus mit all seiner Tradition und Familiensitte zu verlassen. Gewiss war es ihm schwer gefallen, als sich eines Tages von dem einzigen Neffen von Lot zu trennen galt, der den Mut aufgebracht hatte, mit Abraham den Weg des Glaubens zu gehen und mit ihm die ungewisse Zukunft zu teilen. Gewiss war es ihm auch schwer gefallen, Ismael mit Hagar, seiner Mutter, für immer zu entlassen und ohne Rücksicht aus dem Familienverband auszustoßen. War Ismael doch immerhin Abrahams Sohn, wenn auch von einer Ägypterin geboren. Unendlich schwerer war jedoch der Weg nach Moria, auf dem Abraham auch von Isaak, der letzten und höchsten Frucht und Hoffnung seines Lebens, gelöst werden sollte. Jetzt versteht man auch die einschneidende Bedeutung, die es für Abraham haben musste, dass er vorher Gott als El Olam, als den Ewigen, als den Gott der ferneren Zukunft erkannt hatte. Ohne diese Erkenntnis Gottes wäre er vielleicht nie zu dem Gehorsam für den Opferweg des Glaubens fähig gewesen. Zur höchsten Tat des Gehorsams ist der Glaube immer erst nach entsprechender, vorangegangener, höchster Erkenntnis Gottes fähig. Er ist nur dann in der Lage, eine Zukunft seiner Berufung zu glauben, obwohl ihm alle greifbaren Stützen und Mittel für diese genommen wurden, wenn er den Gott der Zukunft erkannt hat. Denn Gottes Zukunft ist nicht an das gebunden, was er gab, sondern an das, was er geben wird. Nicht an das, was er schuf, sondern an das, was er schaffen wird. Opfert der Glaube im Auftrag Gottes Gegenwärtiges, dann liegt für ihn hinter diesem Opfer umso sicherer die Auferstehung mit ihrer Zukunft. Gott gegenüber muss alles zum Opfer werden, auch das Liebste. Nicht in Isaak, in Gott sollte Abraham auch im Blick auf die Zukunft völlig zur Ruhe kommen. Nicht in einer gegenwärtigen Gabe, in Gottes ewigem Wirken, sollten Abrahams Hoffnungen ruhen. Wenn Gegenwärtiges und Empfangenes nicht mit der Gegenwart untergehen soll, dann muss es vom Glauben aus der Zeitlichkeit herausgehoben werden und der Ewigkeit als ein Opfer dargebracht. In dem jüdischen Begriff Ganzopfer drückt sich der wunderbare Gedanke aus, dass das irdische, materielle als Opfer von dem Opfernden aus seiner Niedrigkeit herausgehoben wird. Es wird zu Gott hin erhoben. Es ist das Opfern, das Hinwegheben des Opfers aus den irdischen Existenzen und die Hingebung an eine höhere Bestimmung. Wohl empfängt der Glaube als Gabe, die Gabe als ein göttliches Geschenk, aber nur zu dem Ziel, dass sie zur richtigen Stunde wieder zu einem Opfer für Gott wird. Denn selbst ein Isaak bleibt für die Welt ohne jede Bedeutung und vergeht mit den vergänglichen Zelten Abrahams, wenn sein Leben nicht als ein vom Glauben dargebrachtes Opfer dauernd zu einer wirklichen Erhebung hin zu Gott wird. Lasst uns das mitnehmen, lasst uns das auf uns beziehen und unser Leben Gott zu einem Opfer weihen, das bei ihm Wohlgefallen findet. Amen.